Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.
So, liebe Anke, ich falle direkt mit der Tür ins Haus und die Tür geht auf und ich bringe ganz viel Laub mit rein. Wir haben den Herbst erreicht. Bist du eigentlich ein Freund vom Herbst? Macht der Herbst dich glücklich?
Ja, ich mache ja so viel glücklich, aber ich finde, jede Jahreszeit hat was Bereicherndes. Aber der Herbst finde ich mit seinem goldenen Laub, ich liebe ja Gold als Farbe, und das mag ich besonders gerne, das stimmt. Und sehr ich mag schön. Diese Stimmung, dieses Verändernde, es wird früher dunkel, es geht in dieses Innere, sich zurückziehen in sich selbst, Raum für sich selbst schaffen. Das ist für mich auch so der Herbst. Und dann nochmal so richtig durchpusten und und raus nochmal und dann wieder. Also es wird so langsam kühler. Wie ist das denn für dich?
Ja, bei mir ist das ähnlich. Also immer, wenn so eine Jahreszeit so langsam zu Ende geht, freue ich mich tatsächlich auf die nächste. Also jetzt so am Ende des Sommers habe ich mir gedacht, jetzt freue ich mich aber irgendwie auch, dass es bald wieder gemütlicher wird, Kerzen anmachen. Und jetzt wohne ich auf der Margaretenhöhe. Das ist sowieso immer auch farblich ganz schön mit dem Wein, der an den Wänden ist und der sich dann ja immer total bunt färbt. Und wenn man dann Spaziergänge macht, das hat was sehr Beruhigendes, finde ich. Und auch so ein bisschen inspirierend ist es natürlich schon. Also mich macht der Herbst durchaus auch glücklich. Ich könnte zwar darauf verzichten, dass es früher dunkel wird abends. Das darf das von mir aus auch noch ein, zwei Stunden länger hell sein am Tag. Aber gut, irgendwas ist immer. Da schaue ich lieber nicht drauf. Aber der Herbst ist gar nicht so unbedingt das Thema in dieser Folge 8. Erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid und so treu seid, 8 Folgen, muss man da auch erstmal mitmachen. Also deswegen an der Stelle schon mal vielen lieben Dank. Und ja, wir haben spannende Themen in dieser Folge. Es geht unter anderem um deinen Zugang zum Thema Spiritualität. Das ist ja auch immer ein großes Thema, was da mitschwingt bei all dem, was wir hier so machen. Wenn wir über Glück reden, über das Sein an sich, da sprechen wir nachher mal drüber. Wollen aber erstmal ein paar Rückmeldungen aufgreifen, die wir bekommen haben. An der Stelle auch schon mal vielen lieben Dank. Ne, viele haben gesagt, das ist schön, dass ihr den Podcast macht und wir hören da gerne zu. Es gab aber auch inhaltliches Feedback und da hast du ein bisschen was bekommen.
Ja, erzähl genau. Also jemand hatte mir geschrieben, sag doch noch mal mehr zu deinem Hintergrund, wie du zu dieser Spiritualität gekommen bist und zu diesem Hintergrund von der Fuom. Was ist das denn genau? Ja. Und das ist echt eine coole Story, finde ich, weil ich habe die gegründet. Ich hatte mit 23 Jahren eine Vision. Ich damals so grufti-mäßig, schwarze Klamotten, viel getrunken, viel gefeiert in Berlin, wild und gefährlich gelebt und kriege plötzlich so ein inneres Bild und sehe mich und dann stand da Direktorin der Freien Universität ohne Mauern. Und ich so, nein, wir sind hier alle gleich und scheiß Hierarchie und blablabla. Und die so, und außerdem, warum ich? Ja, und dann meinten die, weil du so viel Liebe hast. Und dann dachte ich, was, ne? Also ich damals, da war ich echt in einer anderen Welt, ja. Und, aber ich habe das nie vergessen. So, und dann bin ich da reingegangen und dann war das ein Riesenraum mit bodentiefen Fenstern und mit Blick über so eine hügelige, grüne Waldlandschaft. Also ich würde sagen, oberbergisches Land, sowas, ja. Wunderschön. Und das habe ich nie vergessen. So, und dann stand da ja Direktorin der Freien Universität ohne Mauern. Und dann habe ich mir irgendwann, 10 Jahre später, Gedanken gemacht, was will ich so machen? Und dann habe ich die FUOM gegründet, die Freie Universität ohne Mauern. Ich darf aber mich nicht Universität nennen, weil das ist ein geschützter Begriff.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt also sichere ich das erstmal online, ne, bei der DENIC. Und dann kam 3 Monate, also hatte ich das so eingegeben, FUOM und reserviert oder so. Und dann kam es weg, als ich das dann online stellen wollte. Ne? Und dann stand da Federal University of Medicine und ich, was ist das denn? Was mache ich denn jetzt? Und so. Und da habe ich erst gesehen, dass das 2 Silben sind, Fu und Om. Und ich meine, ich habe ja da schon lange Yoga gemacht. Ich habe das vorher gar nicht gemerkt, dass da Om drin ist. Ja? Das finde ich auch so abgefahren. Und Om ist so dieser Urklang, in dem alles schwingt, in dem alles enthalten ist. Ja? Das ist so ein ganz wichtiges Bija-Mantra im Yoga. Und das ist so ein einfaches Hineinfinden in den Weg zu sich selbst. Wenn man Om viel chantet, ja, das ist bei jedem Mantra, wird es als Eingang und Ausgang benutzt auch, so, wie so ein Rahmen. So, und dann wollte ich ja wissen, was heißt denn Fu? Was ist das denn jetzt, ne? Und dann habe ich so einen Kung-Fu-Meister getroffen und habe gesagt, was heißt denn Fu? Und der so, ah, das hat ganz viele verschiedene Begriffe, hat was mit Energie zu tun. Und, aber es kann eben auch heißen, Fu, wenn man das so sagt, Fu, heißt das die Fähigkeit zur Fertigkeit. Und dann dachte ich, das ist super. Ein Tai-Fu ist ein Arzt, der die Fähigkeit erlangt hat zu heilen zum Beispiel. Dann dachte ich, boah, super, ich will die Leute in der Fu-Om ermächtigen, ja, zu sich selbst zu finden. Und das passt, also die Fähigkeit zur Fertigkeit, ja, dass sie sich in einer Fähigkeit wiederfinden und etwas wirklich gut können, nämlich sich selbst, an sich selbst ausrichten. So, ne? Und dann habe ich heute das vorbereitet, ja, für unseren Podcast. Und dann steht da online, ne, ja, also Fu, ne, einer der wichtigsten chinesischen Glücksbringer ist fraglos das Zeichen Fu, das für Glück steht. Und ich so, was? Das wusste ich gar nicht. Und dann dachte ich, das gibt's doch nicht. Wir machen Podcast Menschenglück und dann ist das Fu.
Ja, also, das ist Glück.
Ja,
ne? Könnte schön. Man sagen, ja. Tatsächlich, ja, spannend auf jeden Fall. Und dieses Om, es gibt ja dieses klassische Klischee, wenn man Yoga macht, dann sitzt man da in so einer Haltung und macht Om.
Genau.
Ist das das?
Ja.
Oder Om
in dem Ja, Fall. Also eigentlich kannst du A, U, M oder M, ist das A, U, M. Das sind die drei Laute von dem Om und das wird dann halt zu Om zusammengefasst. Ja? Ja. Also das sind drei verschiedene Bereiche und das sind so, das sind verschiedene Zustände auch, Wachbewusstsein und Schlafbewusstsein und so weiter. Mhm. Und das sind, das ist so ein, wie ich finde, wenn du das chantest, das ist ja dieses, wo man sie, ja und so, na, ja, dann sitzen sie da, machen Om, Om und so. Ja, genau, aber wenn man das macht, das ist großartig.
Ja.
Das ist wirklich toll. Ich habe mal bei meinem Lehrer so ein Meditationscamp mit dem übersetzt und da hat er gesagt, Anke, und da waren 150 Leute oder so, ne? Und dann saß ich oben bei ihm da und die Leute saßen unten in der Halle und dann meinte er, chante jetzt mal das Om. Und dann habe ich da angefangen, Om, und dann haben die anderen zurückgechantet. Boah, das war so toll. Also da habe ich wirklich gemerkt, was das für eine Kraft hat, dieses Mantra, ja? Diese Schwingung von den Leuten so, das war wirklich schön. Und dann ist das ja so ein Miteinander. Und das ist diese Urschwingung, wenn du in diese Ebene kommst, wo du dich wirklich, wo du eins wirst mit dieser Schwingung. Das ist das Höchste, was du sozusagen an Schwingung wahrnehmen kannst. Ja.
An Vibes,
würde ich sagen. Ja, genau. Ne? Das sind High Vibes oder Good Vibes, genau. Ja.
Ich gehe jetzt nochmal gedanklich drei, vier Schritte zurück, beziehungsweise ein paar Jahre. Du hast ja gerade gesagt, so mit 23 war diese Vision, die du hattest. Und du warst eigentlich in einer ganz anderen Welt. Ne?
Ja.
Dunkle Klamotten und sowas. Und irgendwie
viel
so
Party.
Anti.
Ja.
Und auf einmal warst du da in dieser Universität. Wie bist du denn da hingekommen? Also hast du von dir aus gesagt, ich will das jetzt mal ausprobieren, weil eigentlich...
Nee, das war ja ein Traum. Also das war so ein Halb, das war so ein Tagtraum.
Ach so, ich dachte, du wärst.
Das war wie eine Vision. Nein, das gab's nicht. Nee, nee.
Ach,
das ist wie so ein, das ist mir gegeben worden, so würde ich das sagen. Also eine, ich kann nicht mehr genau sagen, in welchem Kontext das war, aber ich weiß noch ganz genau, dass das gar nicht zu meinem Leben passte, was ich da gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob ich geschlafen habe oder so halbwach war oder, aber ich habe das nie vergessen. Also diese Bilder mit den Leuten und was die gesagt haben, weil du so viel Liebe hast und so. Ja. Und das war mir auch peinlich. Ich habe da mit niemandem drüber geredet. Ja? Das war mir total unangenehm.
In der Phase.
Ja, das war ja uncool. Und naja, aber meinen spirituellen Weg, den habe ich früher begonnen. Ich habe als Kind schon Lichterlebnisse gehabt.
Aha, was ist das?
Und dass ich so Augen geschlossen habe und alles ist Licht im Kopf. Wie als wenn alles strahlt. Alles war voller Licht. Ja, so. Und habe ich so eine Kinderbibel gelesen und da hat Jesus irgendwie den, wie heißt das denn nochmal, der heilige Samariter oder so, ne? Und dann meine ich, oh, das möchte ich auch. Das möchte ich auch und so. Und also so dieses Gutmenschsein, das hat mich total berührt. Ja? Und dann habe ich ja mit 14 bin ich dann in die Bibelgruppe gegangen und wollte immer verstehen, also was ist Glauben, was ist das und was bedeutet das eigentlich, ne? In unserem Christentum? Sind wir so wie Jesus? Und kann ich das? Kann ich so wie Jesus sein? Kann ich so nah bei Gott sein? Und irgendwie, naja, und Und habe ich mich zunehmend von diesen kirchlichen Dingen auch verabschiedet, würde ich sagen, und war dann in Berlin und habe ganz viel so esoterische Sachen ausprobiert, freikirchliche Sachen erst und viel mit Singen und Gospel und dann immer mehr ausprobiert. Und dann kam so eine esoterische Phase mit Engeln und, ach, weiß ich nicht, so Ölen und all sowas. Und ja, und das habe ich dann irgendwie sehr ernst genommene Zeit, also diese Wegbegleiter, diese Engel so als Wegbegleiter in das kosmische Allbewusstsein. Und dann kam Yoga, als ich 26 war, habe ich ja richtig viel mit Yoga angefangen, ja. Und mit 14 habe ich Yoga kennengelernt, aber nicht diese Texte und so. Und da hat es mich richtig erwischt. Und das ist, glaube ich, wirklich dieses Spiritus, diese geistige Welt, die ich dann erfassen konnte mit dieser Sprache des Yoga. Mhm. Diese alten Texte aus dem Yoga, also Patanjali oder Bhagavad Gita, das sind so Texte, wo du dich selber im Grunde genommen zu einem besseren Menschen entwickelst, durch diese ja, Hinweise eigentlich. Ja? Lehrtexte sind das ja. Ne?
Ist, wenn man das mal vergleicht, falls das überhaupt geht, also Religion ist ja tendenziell der Glaube an Gott. Ist Spiritualität vielleicht eher der Glaube an sich selbst? Kann man das so sagen?
Nein, oder ich würde sagen, Glück? Spiritualität ist eher der nicht religiöse Weg ins Transzendente. Also es wird ja auch oft mit Transzendenz übersetzt. Mhm. Also das, was jenseits des Persönlichen ist, das ist das Spirituelle. Okay. Oder ich glaube Spiritu oder so heißt auch ich atme. Ja, also dieser Hauch heißt es auch. Und am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, heißt es bei uns in der Bibel, ja. Und bei uns sind es eben im Yoga sind es diese Mantren, dieses Om zum Beispiel, dieses, ne, ist dann auch ein Om. Und dann geht's los und dann schwingt es und schwingt es und schwingt es und so. Ne? Mhm.
Weil du das gerade auch sagtest mit diesen Visionen und dieses Licht sehen, glaubst du, das kann jeder oder das hat jeder auch mal so eine Vision? Also, weil ich müsste jetzt mich schon mal erinnern, so zumindest so präsent, wie es bei dir war und so einschneidend, was bei mir halt nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob ich sowas in der Art mal hatte. Ich bin aber auch sehr vergesslich. deswegen die Frage, also kann das jedem passieren?
Ja.
So im verschiedenen Zeitpunkt vielleicht auch.
Also das glaube ich auf jeden Fall, weil das ist das Allbewusstsein. Das, also ich unterteile oder habe gelernt zu unterteilen. Es gibt eine funktionale Ebene, da ist das Ich wichtig. Und da geht es halt darum, dass wir uns orientieren an unseren Werten und dann Zufriedenheit erleben können und so weiter. Da funktionieren wir und da brauchen wir auch den Verstand und so. Und dann gibt es die Seelenebene. Das ist so der innere Raum, das ist das Selbst oder das ist Joshua, wenn er im Garten liegt und in die Sterne guckt oder sowas. Ja? Also das ist dieses Floaten oder du hast das mal, nee, du hast das irgendwie, da wirst du so leer, hast du, glaube ich, mal gesagt oder so.
Ja, ich beobachte meine Gedanken und lasse sie einfach kreisen und wieder gehen.
Also, ja, und so. Dann entsteht etwas in dir an Stimmung. Ja? Also und das würde ich sagen, das ist dieser Seelengarten. Der beruhigt sich dann oder der wandert einfach so durch die Gegend so. Und das ist innere Stimmung, ja, so innere Welt. Und dann gibt es das Allbewusstsein und das ist jenseits von den persönlichen Teilen. Und das ist Transzendenz. Und darum geht es, manchen Menschen ist das sowas von Schnurzpiep egal, die können damit nichts anfangen, ja. Das interessiert sie null. Und das trotzdem ist das genauso da für jeden Menschen, ja. Aber ich glaube, das sind halt weniger Menschen, die sich dafür interessieren als andersrum. Ja? Mhm. Die Identifikation mit dem funktionalen Ich ist viel, viel stärker ausgeprägt als die Tendenz, sich dem spirituellen Weg zu widmen. Mhm. Ja? Weil es geht dann auch um eine Werteverschiebung und um eine innere Transformation ja letztendlich. Ja.
Was würdest du sagen, bringt es, das Jenseits sozusagen zu entdecken? Also in dem Fall, was bringt es dir oder was hat es dir gebracht?
Also ich kann für mich sagen, das ist eine so große Glückserfahrung. Ananda heißt das im Yoga. Glückseligkeit ist das. Also das ist so ein Ausbreiten aus meinem Herzen heraus in alle Richtungen. Das ist grenzenlos. Und das ist so unbedeutend, was ich bin dann. Mhm. Ja, das hat eine andere Dimension. So, und ich glaube, dass wir alle immer miteinander verbunden sind in diesem Netz, ja, also dass wir, also jeder Mensch hat diese Verbindung. Und das ist auch mein spiritueller Weg, da wurde ja nachgefragt. Ich habe dann den kaschmirischen Shivaismus studiert. Das ist eine Tradition aus Kaschmir, aus dem Norden von Indien, die sich eben sehr intensiv mit dem Allbewusstsein auseinandergesetzt hat. Und ich kenne keine Tradition, die so fein unterscheiden kann, was Bewusstsein ist. Mhm. Und die haben mega Übungen, Meditationen, Atemtechniken, Visualisierung. Also großartige Traditionen. Und die studiere ich seit jetzt schon 20 Jahren oder so, noch länger, ja. Mhm. Großartig, großartig. Ja.
Wann weiß man denn, wann man in diesem Jenseits ist? Kriegt man das mit oder weiß man es erst nachher, dass man da war?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Wissen ist ein Nichtwissen. du erfährst es. Mhm. Also oft wird im Christentum wird von Gnade gesprochen auch, ne? Das ist ja auch so ein komischer Begriff. Ja, Gnade.
Bisschen
ne?
Altbacken.
Ja, ne? Ja, genau. Mhm. Aber letztendlich ist das wie ein Geschenk. Mhm. Wenn dieses Tor sich öffnet und diese bewussten Übergänge, die ich eben gelernt habe durch meine jahrzehntelange Yoga und Meditationspraxis, das habe ich ja geübt, ja, und deshalb sind die Tore aufgegangen. Nicht, weil ich einmal gesessen habe und gesagt habe, so, jetzt einmal oben und dann ist wieder alles, jetzt habe ich die Erleuchtungstablette geschmissen und jetzt bitte her damit, ja. Sondern das waren ja Jahrzehnte des Prozesses und der inneren Arbeit und Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass das auch, das ist, was ich vertrete in meinen Yogastunden oder auch im Coaching zum Teil, wenn das dann mit einbezogen werden möchte, dass ich diesen Weg dorthin sehr gut kenne. Ja, und wenn Menschen behaupten, sie wären da, das ist wirklich nicht selten der Fall, also ehrlich gesagt auch viele Männer, die dann so irgendwelche Guru machen oder so, und ich kann immer sagen, ich spüre das. Also ich spüre genau, als ich beim Dalai Lama war in Indien und der da reinkam und ich so, da haben mich so diese Glückseligkeit wieder erfasst, da kamen die Tränen durch meine Augen, aber aus Glück. Also es war ein Glücksempfinden. Ich habe wirklich nichts mit dem Buddhismus groß am Hut. Also ich habe ein paar Schriften studiert, aber ich bin keine Buddhistin oder so. Ja. Aber der hat mich so geflasht, dieses Wesen von dem, boah.
Die Ausstrahlung?
Ja, oder? Das war, der lacht ja da so. Und das Herz, da ist mein Herz aufgegangen. Und ich war mit dem so in Verbindung. Ja, das war großartig. Und natürlich die ganzen Nonnen und Mönche um mich rum, die da ja sehr viel auf sich nehmen, um überhaupt so eine, das ging jetzt ums Herzsutra, was wir da studiert haben. Und das, die nehmen ja viel auf sich, um da hinzukommen. Ja, und für mich als Turi, die mal wieder in Indien ist, ne, ist das, finde ich, auch noch mal leichter als jetzt für so Menschen, die eigentlich diese Tradition leben und verkörpern. Ja, die brauchen diesen Raum. Ja. Mhm. Ja, aber das hat mich sehr berührt und auch ergriffen. Und ich glaube, das ist das. Wenn ich darin bin, dann wird es ganz still. Mhm. Ganz still und weit und offen. Und unbedingt. Mhm. Es gibt keine Bedingtheit mehr. Mhm. Und das spürst du. Und wenn du jetzt so fragst, ne, hast du so Momente, wo du da liegst und sagst, ja, okay, dann sind die Gedanken, langsam lösen die sich so auf oder lösen sich von dir und es entsteht ein freier Raum. Das ist das. Da ist der freie Raum. Und wenn du dich dann dort hinein bewusst dahin entspannst, dann gehst du dorthin. Letztendlich ist es nichts anderes. Ja? Das ist eine der Möglichkeiten.
Okay, ja, das ist ja dann in dem Fall kein bewusster Weg. Also ich will da jetzt unbedingt hin, sondern es kommt durch die Situation in dem Fall. Aber ja, ich habe dann auch dieses Gefühl von purer Entspanntheit,
ja, genau,
und Gelassenheit. Und gerade alles, was mich den ganzen Tag beschäftigt hat, ist jetzt gerade so weit weggefühlt. Also das finde ich halt dann das ganz Schöne, ohne dass ich groß was dafür mache. Also ich liege halt und gucke in die Sterne. Also das ist wirklich, der Körper kommt auch mal zur Ruhe. Ne?
Genau,
und
siehst du. Mhm.
Das Hirn hat keine Reize sozusagen, außer so ein paar Funzeln da oben am Himmel.
Ja, und das ist das, was wir bei Shavasana machen letztendlich. Das mache ich ja in jeder Yoga-Stunde, mache ich ja 15 Minuten Shavasana mit meinen Yogaschülern und Schülerinnen. Und deshalb ist das das wichtigste Asana. Der Körper kommt total zur Ruhe Und wenn es ginge, kommt auch der Geist zur Ruhe. Und Yoga, ne, beim Sutra, beim ersten Sutra von Patanjali, heißt Yoga ist Citta Vritti Nirodha. Yoga ist das zur Ruhe bringen aller geistigen Aktivitäten. Das ist Yoga. Ja. Und wenn dein Geist, dein Körper ist ruhig, dein Geist kommt zur Ruhe und dann gehst du hinein ins Allbewusstsein.
Und warum muss ich mich dann so verrenken manchmal bei
Yoga? Ja, das ist einfach, glaube ich, ganz gut für die Faszien.
Ach so. Ja,
und okay. Dass du da gut gedehnt bist und dass das zu viel an Ladung, an elektrischer Ladung auf den Faszien auch sich lösen lässt. Und das ist halt sehr heilsam und dann können die Muskeln sich wieder besser bewegen, wenn die Faszien wieder flexibler sind und dann können die Muskeln die Knochen wieder besser versorgen und deshalb ist Yoga, glaube ich, auch sehr heilsam.
Guck mal, das wusste ich nämlich auch nicht. Ich dachte, das wäre irgendeine Art Sport. Aber eigentlich dient es mehr dazu, zu entspannen.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja, das ist die Grundidee, ne? Dass du so gut sitzen kannst, also in Meditationssitz sitzen kannst, also deine Wirbelsäule aufrecht halten kannst, damit du meditieren kannst und den Geist zur Ruhe bringst. Das ist die Grundidee. Nicht dieses Rumgehampel und Körper noch schöner, noch dünner, noch schlanker oder, weiß ich nicht, fitter. Das ist halt aus dem Westen dann darüber wieder transportiert worden, aber das ist nicht die Grundidee. Das geschieht einfach. Dass du einen gesunden Körper kriegst.
Ja. Ja, spannend. Ich fand auch gerade das mit dem Aspekt mit dieser Ausstrahlung, also ne, beim Dalai Lama in deinem Fall, und das gibt es ja wirklich. Also man sagt immer so, boah, der hat eine tolle Ausstrahlung im Fernsehen oder was auch immer. Aber dann siehst du diese Menschen in echt zum ersten Mal und du spürst tatsächlich diese Ausstrahlung, weil es irgendwie was Besonderes ist, weil du vielleicht gedanklich sehr viel mit diesen Menschen verbindest. Ich habe das auch bei... Sag ich mal, meine Idolen oder so, vom Fußball früher oder so, dann sieht man die in echt und denkt, boah, das macht was mit dir. Also, weil man vielleicht sehr viel da rein interpretiert oder so, aber man ist dann sehr nah bei diesen Menschen und spürt da irgendwas.
Ach,
das kann ich so ein bisschen bestätigen, auf jeden Fall. Also, das war so ein Erlebnis für dich. Wo hast du denn noch Spiritualität erlebt und wie vielleicht auch? Wahrscheinlich dann in Indien vor allem.
Ja, ich bin ja dann auch, erstmal hatte ich ja ein bisschen Schiss vor Indien. Als ich das erste Mal in Indien war, das war glaube ich 93 oder so, da habe ich zu meinem Freund gesagt, ich gehe auf keinen Fall in Ashram. Ich habe keinen Bock auf so Sekten. Na, so, das war so, ich hatte richtig Schiss davor, ja, dass ich da irgendwie oder wir da irgendwie so eingesackt werden sozusagen, von irgendeinem Guru oder so. Und dann sind wir da rumgereist und den Süden fand ich ganz schrecklich. Voll, laut. Wir haben uns immer abgezockt irgendwie, weil wir waren ja auch so naiv irgendwie. Und dann sind wir in den Norden geflogen und da habe ich mich sofort wohlgefühlt. Das war irgendwie eine andere Stimmung. Und als ich in Varanasi war das erste Mal, da habe ich gedacht, oh, ist das ein heiliger Ort. Der ist heilig. Das habe ich sofort gespürt, ja. Und dann werden ja jeden Morgen da, ne, die Mantren gesungen und die Räucherstäbchen und alles so. Und dann wird gegongen, also die Glocken werden geläutet. Das ist so eine tolle Stimmung an der Ganga. Und in Rishikesh ist das auch so schön morgens dann. Ne? Das sind so dieses, deshalb fasziniert mich Indien auch immer wieder. Da gibt es noch dieses tiefe Erleben von Spiritualität. Ich finde aber, ich bin jetzt seit 20 Jahren oder was, oder 25 Jahren nach Indien gereist, das hat sich sehr verändert. Also das ist sehr viel voller geworden, viel verwestlichter auch und so. Es gibt diese Orte noch, ja, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es das hier bei uns in Europa in irgendeinem Bergretreat oder so noch deutlicher gibt, also oder auch gibt. Was ich früher so in Indien gefühlt habe, gibt es auch viel in diesen spirituellen Zentren, die mittlerweile auch ja überall auf der Welt existieren. Ja? Also es ist spürbar, ob Menschen sich aufrichtig auf diesem Weg auseinandersetzen oder nicht. Und das ist ja ein Ashram, ist ein Kloster, ne? Also der Ort sozusagen, wo ein Heiliger, ein Guru oder eine Guruji, eine Weibliche, wie heißt das denn eigentlich? Guru Mina? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht.
Frau Guru,
genau, danke. wo die auf jeden Fall so eben lehren, ja, und leben. So, und das nennt man Ashram. Und da war ich halt immer bei einem Lehrer viele Jahre oder auch bei meiner Professorin mit Tina Bäumer, wo ich viel studiert habe. Und ja, das ist immer wieder so ein Auftanken von so einem Spirit eigentlich in diesem Land, wo das einfach noch Alltag ist. Ja, so würde ich sagen. Das ist schön.
Ja. Ja, vielleicht muss ich auch mal nach Indien.
Ja, also, mach das. Ist ein Reiseland wert. Ja, eine Reise wert, ja.
Schon viel gehört von dir, von meinen Großeltern aber auch, die auch schon in Indien
waren. Echt, ja. Waren die im Süden oder im Norden? Oder?
Also ich weiß, auf jeden Fall Sri Lanka und dann alles, was da so noch
in die Richtung ist. Nach rechts dann. Mhm. Oder warte
mal, ja. Aber muss ich nochmal fragen. Mhm. Aber ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema.
Ja,
genau. Vielleicht lade ich auch Oma und Opa mal ein.
Das wäre doch mal was.
Ja, aber wir sind tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen. Mhm. Das war jetzt mal ganz spannend, so deinen Werdegang auch zu hören, wie du auch den Zugang zur Spiritualität gefunden hast und was dir das gebracht hat und ja, was einem das grundsätzlich bringen kann. Mhm. Das war ja so ein bisschen der Inhalt jetzt auch dieser Folge. Und ja, danke auch an das Feedback, was wir bekommen hatten. Und gerne her mit eurem Feedback, inhaltliche Fragen.
Schreibt Kommentare und dass wir wissen, also dass das auch andere mitbekommen, da würde und wir uns auch drüber freuen. Man kann das halt bei jeder Folge, kann man unter Spotify zum Beispiel was reinschreiben. Mhm. Also das ist ja auch immer interessant, was euch daran so bewegt, ja.
Ja, und zusätzlich könnt ihr natürlich auch, jetzt wo wir es geklärt haben, was Fu und Ohm heißt, eine E-Mail schreiben, wenn ihr möchtet. Ja. info@fu-ohm.de.
Genau.
Das geht auch. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.